Jeffrey Epstein, wenn Sie sich zudem in den Leitmedien informieren, dann wird vielleicht übrig bleiben, dass es ein alter Lustkreis ist, der sich an irgendwelchen jungen Mädels vergriffen hat und die zu sexuellen Handlungen gezwungen hat. Also Missbrauch von Minderjährigen, das bleibt übrig bei all diesen kurzen Versatzstücken, die Sie da in den Leitmedien sehen können. Wenn Sie sich in den neuen Medien zu Jeffrey Epstein informieren, dann werden Sie schon merken, oh, da gibt es eine Informationsebene dahinter. Dass Jeffrey Epstein so etwas wie ein Informationsbroker gewesen sein soll, das ist schon öfter bei den neuen Medien ventiliert worden. Aber das, was jetzt Frank Höfer zutage gefördert hat, ist etwas ganz anderes und überschreitet den Informationshorizont, den wir bisher hatten, um Weites. Frank Höfer hat etwas zu einem Brooklyn-Projekt herausgefunden. Und man könnte sagen, dieses Brooklyn-Projekt ist die Verwirklichung eines düsteren Menschheitstraums in all seinen Facetten. Und er beschreibt ein Netzwerk von Jeffrey Epstein, von vielen schlauen Leuten, die sich etwas ganz, ganz Schlimmes ausgedacht haben, was sie verwirklichen wollen. Und was das genau ist, das erfahren Sie in der nächsten Stunde.
Im Gespräch.
Ich freue mich sehr auf den jetzigen Gast. Herzlich willkommen, Frank Höfer.
Sei mir gegrüßt, lieber Markus.
Frank, du bist auch ein oder einer der ersten Repräsentanten der neuen Medien. Du hast gestartet mit dem Projekt Nu Wieso, was jetzt ja Nu Flix heißt, vor etlichen Jahren. Und du bist, wie viele aus dem Bereich der neuen Medien, jemand, der eigentlich ursprünglich aus den öffentlich-rechtlichen Medien kommt. Du warst beim MDR. Kannst du das mal ganz kurz eingrenzen? Wann war denn das?
Ich bin nach meinem Abitur im Jahr 2000 dann zum MDR gekommen, über eine Ausbildung, 3 Jahre zum Film- und Video-Editor, also schlichtweg Cutter. Ich saß am Schnittplatz und 2004 wurde ich dann nach meiner Ausbildung übernommen und habe dann noch bis 2009 dort am Schnittplatz gearbeitet. Tagesschau geschnitten, viel Familientagesprogramm, auch Elefant, Tiger und Co. und solche Sachen.
Aha. So, und irgendwann hast du gedacht, also das kann ich mir nicht mehr antun hier. Also, das merkst du schon am Schnittpult, dass da was nicht stimmen kann.
Genau, das war ein mehrjähriger Prozess. Bei mir war ja der 11. September, der genau in die Anfangszeit meiner Ausbildungszeit fiel, von Anfang an da sozusagen so ein historisches Ereignis, was ich irgendwie anders bewertet habe als meine Kollegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe das auch immer wieder mal zur Sprache gebracht. Ich saß ja jeden Tag mit Redakteuren der Tagesschau am Schnittplatz und bin da immer wieder auf taube Ohren gestoßen, habe ab und zu mal diesen geerntet und 2009 war mir das dann zu blöd. Da gab es dann schon YouTube und ich bin dann eben diesen Weg gegangen, Fernsehen so machen zu wollen, wie ich es erwarte. Ja, das war natürlich damals ein sehr hoher Anspruch, aber dieser Idee widme ich jetzt seit 20 Jahren Energie und ja, heute sind wir da, wo wir sind.
Genau. Und das Ergebnis ist, dass wir von den neuen Medien über alles hinweg sehr, sehr viel schneller sind mit neuen Themen und auch sehr viel akkurater, was die Recherche anbelangt. Und dann kommen wir gleich zu dem, was du schon im Hintergrund stehen hast. Da steht nämlich ein Buch, da sehe ich einen ziemlich bekannten Herrn auf diesem Buch, das Gesicht von Jeffrey Epstein. Und das Buch heißt Das Brooklyn-Projekt. So, jetzt kennen wir den Jeffrey Epstein ja nur von also Missbrauch von Minderjährigen, meistens Mädchen, die irgendwelchen Altären dazugeführt werden und da gibt's halt irgendwie so eine komische Insel, hieß sie glaube ich Lolita Island oder so ähnlich, ne? Das ist das, was irgendwie auch den Weg in den Mainstream gefunden hat. Aber ich habe noch nie was von einem Brooklyn-Projekt gehört. Klammer auf, doch habe ich, weil ich mich natürlich über dich informiert habe. Also zumindest in den letzten Wochen, aber davor wusste ich davon gar nichts. Worum geht's da?
Also das Brooklyn Project ist eine Anlehnung namentlich erstmal an das Manhattan Projekt. Brooklyn ist halt ein anderer Stadtteil von New York. Manhattan ist einer. Brooklyn ist der Stadtteil, in dem Epstein sozusagen aktiv war, wo er seine Netzwerkknotenpunkte hatte, unter anderem. Ja, und dieses Brooklyn Project steht sozusagen für Jeffrey Epstein in der historischen Dimension des Manhattan Projects. Das Manhattan Project hat ja zum Ziel gehabt, die Atombombe zu erfinden, und das Brooklyn Project hatte das Ziel, zunächst künstliche Intelligenz zu erschaffen, aber dies lediglich sozusagen als Werkzeug zur Erforschung der Unsterblichkeit. Ja, also das war das große Ziel am Ende, den Menschen unsterblich zu machen, auf physischer und auf psychischer Ebene. Das wollte Epstein irgendwie erreichen. Und ihm war klar, dass der menschliche Verstand nicht in der Lage sein wird. Man braucht extrem viel Rechenleistungen, um neuronale Netzwerke und so weiter berechnen zu können, um überhaupt erstmal das Bewusstsein identifizieren zu können. Und dafür brauchte man künstliche Intelligenz. Ja, es war quasi wie so eine Art Zwei-Stufen. Projekt. Ja, zunächst die Erschaffung von künstlicher Intelligenz, um einen KI-Wissenschaftler zu kreieren, der dann das Problem des Sterbens löst.
Das, was du gerade an Stichpunkten erwähnt hast, das klingt ja eher in Verbindung mit Namen auf wie Peter Thiel, Ray Kurzweil, und man hört dann solche großen Global Player, alle aus dem Silicon Valley normalerweise, sowas wie Google, ne, die sowas bisher verfolgt haben, also das unendliche Leben und dass man daran forscht. Wie kommt jetzt die Verbindung zu Jeffrey Epstein zustande?
Also lange bevor Google, Microsoft, Elon Musk oder das US-Militär an sowas geforscht hat, hat dies eben Epstein getan. Vielleicht war er sogar der Inspirator, der Ideengeber für spätere Projekte von Google. Muss man sagen, wir reden hier über Zeiträume Anfang der Nullerjahre. Nach der Jahrtausendwende hatte Epstein dieses Brooklyn Project bereits angedacht, angeplant. 2007 hat er es dann mit MIT-Professoren institutionell gegründet. Da gibt es auch Projektpapiere, die sprechen dann von einem 6-jährigen Projekt zunächst zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf menschlichem Niveau. Da war der Ideengeber und der sozusagen der technische Projektleiter Marvin Minsky. Das ist der Urvater der künstlichen Intelligenz. Der hat diesen Begriff 1956 auf der Dartmouth-Konferenz geprägt. Und der hat seinen MIT-Professor-Kollegen Hal Abelson zum Direktor dieses Projektes gemacht. Und der, Jared Sussman und Minsky, haben eben auf den Überlegungen von Marvin Minsky, die er in dem Buch The Society of Mind dargeschrieben hat, dieses Projekt gegründet. Also das sollte dann nach den Ideen von Marvin Minsky umgesetzt werden. Das ist dann allerdings schon ein Jahr später in eine andere Richtung gelaufen, weil Epstein offensichtlich nicht so richtig zufrieden war mit den alten MIT-Professoren. Die Mühlen malten langsam. Und so hat er sich dann an Freigeister gewidmet, die eben nicht in der akademischen, institutionellen Welt unterwegs waren, wie eben Ben Gürzel oder Joscha Bach. Ja, mit denen hat er das dann quasi am MIT vorbei auf eine radikalere Form weitergetrieben.
Es gibt ja andere, die eine Betonung darauf legen, dass Jeffrey Epstein ja so etwas wie ein Datenbroker gewesen ist. Ja, das heißt also, er hat viele Informationen beschafft und viel Kompromat, wie man das so nennt. Es gibt eine enge Verbindung zum israelischen Geheimdienst. Und da legte man jetzt den Fokus drauf. Jetzt sagst du, ja, das ist auch alles da, aber im Hintergrund waren also diese finanziellen Hilfen für solche transhumanistischen Projekte im Vordergrund. Kannst du nochmal das erklären, wie das alles miteinander zusammenhängt? Also ich meine das auch so gehört zu haben, dass du sagtest, dass die Projekte miteinander verschränkt sind, also dass man sozusagen also doppelten Nutzen daraus zieht.
Ja, dreifachen Nutzen. Also auf das Ziel, was sich Epstein gesteckt hatte, im Prinzip ganz oben sich selber in erster Linie unsterblich machen zu wollen. Dieses Ziel wollte er erreichen und dafür war ihm jeder Weg recht. Er kannte den richtigen Weg nicht. Die größte Hürde war dabei, das Bewusstsein selbst unsterblich zu machen. Das Bewusstsein ist gekoppelt an einen Körper. Also hat man zunächst versucht, das Problem der physischen Unsterblichkeit zu lösen, was viel weniger ein Problem ist als die psychische, mentale Unsterblichkeit. Man hat sozusagen aber gesagt, okay, wenn der Körper unsterblich werden kann, weil er sich regeneriert, weil wir Bioprinting machen können, Organe aus dem 3D-Drucker, also irgendwie halt auf der materiellen Ebene den Körper am lebendig halten, dann bleibt ja der Geist darin verfangen. Der Geist stirbt ja erst, wenn der Körper stirbt, also muss man den Körper möglichst lange am Leben halten. Das war so eine Idee. Eine andere Idee war, sich selbst einfach physisch zu erneuern, indem man entweder sich materiell nachbaut in Form eines Androiden, Roboters, wie auch immer, oder eben durch Bioregeneration wie Klonen. All diese Wege hat Jeffrey Epstein mit verschiedensten Forschern, die direkt erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, aber er hat deren Projekte finanziert, viele Forscher, die sozusagen auf dem freien Markt ihre Ideen angeboten haben, aber in der akademischen Welt keinen Platz gefunden haben, weil ihre Ideen einfach zu radikal waren, die hat er finanziert. Auch wenn sie nur eine geringe Wahrscheinlichkeit hatten, zum Erfolg zu führen, solange die Wahrscheinlichkeit da war, hat Epstein darauf gesetzt. Und er hat auf ganz viele unwahrscheinliche Wege gesetzt. Vielleicht hätte ja doch einer zum Erfolg geführt. Und das größere Problem war, wie gesagt, die mentale Unsterblichkeit zu erreichen. Und da gibt es ja auch verschiedene Wege, nämlich indem man das Bewusstsein irgendwie kartografiert, abspeichert und dann in zum Beispiel einen Roboter hochlädt. Klingt erstmal total absurd, ist aber eine potenzielle Möglichkeit gewesen, die hätte funktionieren können. Und auch dieser ist Jeffrey Epstein natürlich nachgegangen. Dadurch hat er zum Beispiel sehr viel Geld an David Hansen gespendet von Hansen Robotic. David Hansen ist der, der mit dem Roboter Sophia erstmals sozusagen einen Androiden der Welt präsentiert hat. Ist jetzt auch schon viele Jahre her. Bei Hansen Robotic gab es einen Chefingenieur und der war Ben Goertzel. Und Ben Goertzel ist einer der Hauptinitiatoren, der es irgendwie durch sein, naja, durch sein selbstbewusstes Auftreten gegenüber Epstein es wirklich geschafft hat, ihm viel Geld aus dem Kreuz zu leiern, weil er ihm eben einen KI-Wissenschaftler versprochen hat, der in der Lage wäre, das Problem des Sterbens und des Alterns zu heilen. Davon war Ben Goertzel absolut überzeugt und deswegen hat Epstein bereits ein Jahr, nachdem er mit diesen MIT-Profs 2007 das Brooklyn Project institutionell gegründet hatte, quasi schon so eine parallele Struktur mit Ben Goertzel aufgemacht, der wiederum gesagt hat, vergiss diese MIT-Profs, die haben keine Ahnung, mach das mit mir. Ja, wenn du das mit mir machst, wirst du noch 100.000 Geburtstage feiern können, hat er ihm einmal versprochen zu seinem Geburtstag. Und unmittelbar danach hat Ben Goertzel ihm dann noch den Joscha Bach empfohlen, in ähnlicher Geist, den Epstein ja dann sofort zu sich geholt hat, ja, aus Deutschland. Er hat ihn zu sich nach New York geholt, in seine Nähe, hat ihm das ganze Leben finanziert, das Studium seiner Kinder finanziert, sodass er sozusagen vollen Zugriff auf diesen Geist hat. Ja, und
also erstmal, es sind zwei Auffälligkeiten. Du redest von hier einer Riesenstange Geld. Das heißt, da werden ganze Familien durchgeschliffen mit dem Geld, was da zur Verfügung steht. Die Frage ist, wo kommt das Geld her? Zweite Frage, die Namen, die du aufrufst, sind also ziemlich eindeutig jüdisch klingend, / israelisch klingend. Gibt es da eine Besonderheit oder also irgendein Netzwerk, die da ein besonderes Interesse dran haben oder sucht sich Epstein gerade diese Charaktere raus?
Also beim Brooklyn Project ging es um Wissenschaft, um Forschung. Da hat die Personalauswahl ausschließlich auf dem Können und nicht auf der Religionszugehörigkeit beruht. Ja, dieses Thema spielt bei Epstein eine Rolle, aber nicht bei dem Brooklyn Project. Es hat bestenfalls dort Verknüpfungspunkte, wo es eben Gespräche gab mit ja, wie drückt man das aus, ohne ins Fettnäpfchen zu treten? Ja, es gab aber Gespräche, warum man diese transhumanistische oder wofür man diese transhumanistischen Erkenntnisse so umsetzen könnte, die dann tatsächlich in die Richtung gingen, dass man da eine Zweiklassengesellschaft schaffen will, also einmal die Elite und einmal sozusagen die große breite Unterschicht. Der Unterschied zwischen diesen zwei Schichten sollte in der Zukunft daraus bestehen, dass die Elite Zugriff hat auf Designerbabys, auf lebensverlängernde Maßnahmen, aus Organe außen, Bioprinting, Drucker und so weiter. Also eine Elite, die auf dem medizinischen Sektor einfach sehr weit vorn ist. Die können sich dann sozusagen auch im Labor einen höheren IQ, besondere tolle genetische Eigenschaften angedeihen lassen. Die können, es gibt eine absolut tolle Medizin, die dich eben von mir aus 200-300 Jahre am Leben hält. Ja. Das ist aber nur der Elite, die es sich leisten kann, vorbestimmt. Und dann gibt es eben noch die 99% Restmenschheit, die, und so sagen die es selber, weiterhin dem Schicksal überlassen werden. Ja, die sich eben nicht aussuchen können, wie ihre Nachfahren genetisch bevorteilt werden können und so weiter und so fort. So wurde diese Zweiklassengesellschaft der Zukunft definiert. Und jetzt habe ich leider deine Frage vergessen.
Naja, also das zielt ja schon darauf ab, du hast es ja eigentlich schon indirekt beantwortet, weiß die Frage.
Also das doch, heißt, ich weiß es um, okay. Du hattest wegen der Religion gefragt.
Ja, genau.
Und bei solchen Gesprächen, bei solchen Überlegungen hat man dort natürlich auch den Unterschied gemacht, dass diese Elite, die diese ganzen Vorteile genießt, natürlich zum auserwählten Volke gehören und die restlichen 99% quasi die Goyim sind. Ja. In diesem Zusammenhang hat man da Schnittpunkte mit dem Brooklyn Project, aber in dem Brooklyn Project an sich, dieses Netzwerk, da waren zwar auch jüdischstämmige Wissenschaftler dabei, vor allem Geldgeber jüdischstämmige waren dabei, aber ansonsten scheint dies jetzt bei der Erkenntnisforschung, auch bei der Frage, was ist überhaupt Bewusstsein, überhaupt gar keine Rolle zu spielen.
Da haben wir einfach nur das Phänomen, also was ich ja auch schon von Elias Davidson gehört habe, selber auch Jude. Und der dann sagte, naja, also es ist geschichtlich zu sehen, dass also die jüdischen Familien einen besonderen Wert auf akademische Bildung gelegt haben. Deswegen haben wir jetzt das Phänomen, dass halt sehr viele sehr große Denker eben halt aus dieser Religionsgemeinschaft dann halt kommen und auch herstammen. Also zum Projekt selber, jetzt hören wir ja schon diesen transhumanistischen Charakter daraus. Gibt es auch irgendwelche Verbindungen zum Beispiel zu diesen Gedenkstein, jetzt hilf mir mal ganz kurz weiter, die jetzt kürzlich gesprengt wurden. Ach, wie hießen sie nochmal?
Georgia Guidestones,
genau. Gibt es da irgendwelche Verbindungen dazu? Also, dass man zum Beispiel sagt, dass man die Menschheit in einem bestimmten Rahmen halten muss, um also einer Überbevölkerung entgegenzuwirken, wie auch immer man das dann gemeint hat. Also
ich weiß nicht, ob es eine Verbindung dazu gibt, aber es ist im Endeffekt ungefähr die gleiche Denke, die da auch innerhalb dieses Netzwerkes stattgefunden hat. Da gab es sehr viel Gedankenaustausch, aber da ist oft nicht klar, ist das jetzt ein angestrebtes Ziel oder ist das eine Prognose? Ja, gerade Joscha Bach hat da sehr, sehr viel prognostiziert, um das mal vorsichtig auszudrücken, wie eine postapokalyptische Gesellschaft aussehen wird. Dass die Apokalypse kommt, das stand für dieses Netzwerk völlig außer Frage. Die Frage, die die erörtert haben, ist, worin oder was sind die postapokalyptischen Wissenschaften, in die man jetzt schon investieren sollte? Joscha Bach hat mal sinngemäß zu Epstein geschrieben, die ganze Wissenschaft jetzt im Moment, die verschwendet ganz viele Ressourcen darauf, den Kipppunkt zu berechnen. Aber was soll der Quatsch? Dass der Kipppunkt Punkt kommt. Davon war das Netzwerk überzeugt. Sie haben auch viel darüber geredet, was der letztlich auslöst. Ja, das war eher so philosophisch. Aber im Fazit sind sie zu der Erkenntnis gekommen, wir müssen jetzt in postapokalyptische Wissenschaft investieren, um dann sozusagen ganz vorne zu sein. Und zu diesen postapokalyptischen Wissenschaften gehörten eben unter anderem diese ganzen transhumanistischen Gedanken, Medizin, dann natürlich die ganze Lebensmittelindustrie, Nahrungsmittelindustrie. Daran hat man sehr viel geforscht mit Caleb Harper, John de la Parra. Das waren Forscher, die sozusagen die Nahrungsmittelindustrie der Zukunft jetzt schon mal erforschen. Das sind dann große wie so Serverhallen mit ganz vielen 3D-Druckern und da drinnen wachsen Pflanzen, komplett KI-gesteuert. Also die KI regelt dann Licht, Nahrungszufuhr, Wasserzufuhr und so weiter. Das sind dann vollautomatische Systeme, die du im Prinzip unter Erde betreiben kannst und dann trotzdem aber eine halbe Stadt ernähren können. Also OpenAG, ja, also Open Agri ist da ein Projekt. Ja. Und die Rockefeller Foundation hat mit John de la Parra und Epstein daran geforscht. Caleb Harper und John de la Parra waren regelmäßige Besucher bei den immer sonntags veranstalteten Meetings, die im Harvard-Institut von Martin Nowak stattfanden. Martin Nowak ist auch so einer, österreichischer Evolutionsbiologe. Der wurde von Epstein auch nach Amerika geholt und Epstein hat ihm ein eigenes Forschungsinstitut in Harvard finanziert. Martin Nowak ist dann auch Professor in Harvard geworden und hat sein Institut öfters mal sonntags für kleine Meetings zur Verfügung gestellt. Und da haben sich dann Leute getroffen wie Joey Ito, das ist der Leiter des MIT Media Labs, oder Larry Summers, der ehemalige Finanzminister unter Obama, oder Gary Gensler, Goldman Sachs, ja, und die saßen dort neben Leuten wie Winfried Diffie, einer der führendsten Kryptografen, Ed Boyden, ein Harvard-Professor, absolutes Mathematikgenie, neben eben Leuten wie Joscha Bach. Und die saßen da sonntags zusammen und man hätte gerne Mäuschen gespielt, um zu wissen, worüber die genau geredet haben. Worüber sie im Groben geredet haben, konnte ich einigermaßen rekonstruieren, weil sie sich dann in den darauffolgenden Tagen per E-Mail oft darüber ausgetauscht haben, sich gegenseitig Protokolle zugeschickt haben, Gesprächsnotizen, nochmal irgendwie was vertieft haben, was sie dort besprochen hatten und so weiter und so fort. Und was dort besprochen wurde, war eben interdisziplinär. Man musste auf ganz vielen Fronten gleichzeitig sozusagen Erkenntnisforschung betreiben, um am Ende aus allen einzelnen Erkenntnissen die Synthese zu bilden. Weil, wie gesagt, wenn man das Bewusstsein unsterblich machen will, muss man verstehen, was Bewusstsein ist. Und die hatten keine Ahnung, was Bewusstsein ist. Die wussten noch nicht mal, wo sie suchen müssen, ob im Gehirn, ja, oder
im Herzen, im Bauch.
Im Herzen, ja, ja. Oder Epstein hat sogar mal überlegt, ob die Haut ein Teil des Gehirns wäre. Ja, also solche Überlegungen haben da stattgefunden. Also die haben wirklich keinen Gedanken ausgelassen, keinen Gedanken ausgespart. Und das ist vielleicht auch das, was Epstein ausgemacht hat. Normale Investoren hören sich einen Pitch an und wenn der einigermaßen unrealistisch ist, dann gibt es einen Daumen nach unten und tschüss. Epstein hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat auf die total unwahrscheinlichen Ideen und Theorien gewettet und hat die Leute dann mit Geld zugeschissen. Und weil du gefragt hast, wo das Geld herkam. Naja, er war ein sehr cleverer Investor. Er hat sich regelmäßig super Investitionsideen pitchen lassen, auch von Peter Thiel. Mit dem stand er im regelmäßigen Austausch darüber, was jetzt eine geile Investitionsidee ist, weil das jetzt in Zukunft der neue große Hype sein wird. Und vor allem hat Epstein das Geld von anderen investiert. Er hatte ein Talent dafür, Milliardäre
anzuzapfen,
um den Finger zu wickeln, dass die ihm ihre Milliarden zur Verfügung stellen. Ja, Nicole Jungermann zum Beispiel oder andere sehr gut betuchte Persönlichkeiten, die dann sozusagen Ja, Epstein war dann deren Investment Manager sozusagen. Ja, der hat das Geld von anderen verschoben und investiert. Und die große Frage steht ja im Raum, was hat er denen eigentlich versprochen? Wieso hat sich, spätestens ab 2009 kann man das ja sagen, die Weltelite, die ganzen Tech-Milliardäre, die Königshäuser, die Politiker und Hollywood und so weiter, alles mit Rang und Namen, wieso haben die sich auf einen verurteilten Sexualstraftäter eingelassen? Ja, das ist die große Frage, die mich eigentlich seit 2019 nicht loslässt. Ja, ich habe die ganzen Mainstream- und auch die freien Medienberichte darüber gelesen. Das Fazit darüber ist ja mehr oder weniger, wenn man so nur Schlagzeilen liest oder auch viele freie Medien oder Telegram konsumiert, dann könnte man meinen, Epstein hat kleine Kinder auf dem Silbertablett der Elite zum Fraß angeboten, weil das alles Satanisten sind. So, das ist so ein Narrativ, das verfängt, das glauben mittlerweile auch viele, aber es ist natürlich Quatsch. Es ist Interpretation, weil man offensichtlich sich nicht die Mühe macht, mal hinter die Kulisse zu schauen und sich einfach mal diese E-Mails anzuschauen, die ja authentisch sind, die vor allen Dingen auch unverstellt sind, weil kein Autor dieser E-Mails jemals davon ausgegangen wäre, dass wir jetzt hier sitzen und darüber reden, ja, was die damals im Wortlaut so unbedacht von sich gegeben haben. Aber genau das ist dieser Blick hinter die Kulissen, der sehr erkenntnisreich.
Hast du diese E-Mails auch alle für dich gespeichert oder gibt es dann irgendwie ein Addendum zu deinem Buch, dass man sich mal den ganzen Kram durchlesen kann?
Ja klar, es gibt ein Quellenverzeichnis. Also jede einzelne zitierte E-Mail ist mit Quelle genannt in dem Buch und kann man sich
Hast du die irgendwie auch noch sicherheitsgespeichert, falls dann deine Quellen die Internetlinks irgendwie aufgeben sollten oder sowas?
Man kann sich ja jede einzelne E-Mail als PDF runterladen, ja. Ja, ja.
Ich würde vorschlagen, mach das mal auf deinem Nuoviso-Projekt, dass man dann noch eine dezentrale Sicherheitskopie hat von den ganzen E-Mails, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell dann demnächst verschwindet, also wenn da mehr Licht drauf fällt auf dieses Projekt. Was einem ja auffällt, ist ja, also es hat ja diese Geschichte gegeben, dass man eigentlich vollkommen moralbefreit, vollkommen empathiebefreit Kinder und Jugendliche da irgendwie dem sexuellen Missbrauch preisgegeben hat und alle anderen möglichen Sachen waren ja auch noch mit dabei. Wie kam denn das zustande? Also es hört sich so an, also ein bisschen wie aus einer Dystopie, die man ja mannigfaltig in irgendwelchen Science-Fiction-Literatur oder Filmen sieht, dass da jemand, also ein Wissenschaftler, total frei drehen können und dann alles machen können, was sie sich schon immer mal erträumt haben, ohne dass da irgendwo eine Ethikkommission davor sitzt und sagt, also das machst du jetzt bitte nicht, ja. Und hier bei Epstein scheint es so zu sein, dass sie also wirklich alles probiert haben.
Ja, wenn das die Menschen glauben wollen, können das die Menschen glauben. Ich kann das auch nicht widerlegen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube es nicht.
Okay, wo geht denn deine Spekulation hin? Also erstmal, es gab ja diese Missbrauchsfälle. Wozu wurden die verwendet?
Wir nennen es Missbrauch und das ist es für die Opfer definitiv auch. Ja, da gibt es gar keine Frage, da will ich auch gar nichts verharmlosen. Aber was ist denn das Motiv dahinter? Ist das sexuell? Ist man als Superreicher, ja, als Sohn der Königin von England wirklich darauf angewiesen, sich von irgendeinem schmierigen Investmentbanker da irgendwie eine 17-Jährige irgendwie in Manhattan im Apartment, weil man das nötig hat? Das glaube ich nicht. Das macht
also
überhaupt gar keinen
das?
Sinn.
Warum passierte das?
Also, was ich sagen kann, und das ist belegt, ja, das belege ich auch in meinem Buch. Und es ist jetzt meine Interpretation von den in meinem Buch belegten Tatsachen. Und die Tatsachen sind eben die, dass Epstein zum Beispiel ja, das kommt ja in der Netflix-Doku, vierteiligen Netflix-Doku sehr gut rüber, in Manhattan in ein Apartment hatte mit einem Massageraum, wo er so 200 bis 300 Fälle angesammelt haben soll von sexuellem Missbrauch, so wird das interpretiert. Aber was hat dort stattgefunden? Dort war ein Massageraum, dort sind regelmäßig Mädchen, einige davon minderjährig, Kinder waren das nicht. Ja, aber es waren bei einigen noch nicht die Volljährigkeit erreicht. Es waren teilweise Mädchen, die noch in die Schule gingen. Die wurden sozusagen angeheuert für $200-300 den Epstein zu massieren. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So, das hat sich rumgesprochen. Das hat auch funktioniert. Die Mädels, die sind dahin, haben ihn massiert. Alles ganz harmlos, soweit man das eben sagen kann. Dann haben sie ihre $250 bekommen, sind nach Hause. Das hat sich rumgesprochen. Es kamen immer mehr Mädels. Die haben alle Geld mit nach Hause gebracht. So, und dann gibt es eben die berichten, ja, irgendwie wurde es dann irgendwie anzüglich. Ja, das war nicht immer der Fall, aber wenn irgendjemand Epstein gefallen hat, ist dann mal schnell das Handtuch verschwunden und er hat sich umgedreht und so weiter, was dann eben berichtet wird. Und ich habe da absolutes Verständnis dafür, dass man das als sexuellen Missbrauch interpretiert. Ja, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Also was versuche ich hier eigentlich gerade zu erzählen? Ja?
Ja, das mir,
kommt das, mir kommt das so genau. vor. Ja, und da muss ich jetzt weit ausholen, weil bei dem Brooklyn Project ging es ja darum, Bewusstsein zu erforschen. Und wie haben die das gemacht? Die haben die Grenzphänomene des Bewusstseins untersucht. Und da haben die eine ganze Palette aufgezählt. Zum Beispiel inselbegabte Menschen, Savants, Menschen, die zwar auf der sozialen Ebene Probleme haben, ihre Schuhe zu binden, aber unfassbare mathematische Fähigkeiten haben, musische Fähigkeiten. In diesen Grenzbereichen des Bewusstseins hat sich dieses Netzwerk Erkenntnisse erhofft. So, und ein weiterer Grenzbereich des Bewusstseins, darüber haben die diskutiert, tritt bei den sogenannten Milgram-Experimenten hervor. Die Milgram-Experimente waren eben Konformitätsexperimente, die ja eigentlich zeigen sollten, wie autoritätshörig die allermeisten Menschen sind, dass sie sogar einen Befehl zum Töten ausführen würden, nur wenn es jemand im weißen Kittel befiehlt. So, genau. Das waren die Milgram-Experimente. Und die haben das aber auf der psychologischen Ebene analysiert, haben sich auch die Videos angeguckt und haben dann gesagt, schaut mal, bei diesen Milgram-Experimenten, da findet so eine Art Bewusstseinsspaltung statt. Man sieht das auch diesen Probanden an, die haben Schweißausbrüche, die sind nervös, die sind apathisch, die Augen, die rennen hin und her. Und da wird sozusagen das innere Gespräch desjenigen deutlich, ja, so dieser teuflischen und dieses Jesuslein, was sagt, drück den Knopf, nein, drück den Knopf nicht und so weiter. Also dieser innere Konflikt zwischen Moral und Autorität. So, und der tritt sehr offen auch sichtbar nach außen. Und das war eben für dieses Netzwerk auch so ein Grenzbereich des Bewusstseins, der es zu erforschen gilt, weil Epstein eben davon ausgegangen ist, dass sich in diesem Moment temporär so ein bisschen das Bewusstsein oder die Seele spaltet. So wie bei Traumata. Wenn du was ganz, ganz Schlimmes erlebst, dann spaltet sich ein Teil des Bewusstseins ab, nimmt dieses Trauma mit, begräbt es im Unterbewusstsein, sodass der andere Teil normal weiterleben kann, ohne dass dieses Trauma den Alltag zerstört. So, und genau das wollten die forcieren. Genau das war das Ziel, Menschen an diesen Zustand zu bringen, wo sich das Bewusstsein sozusagen spaltet, in der Hoffnung, in dem Versuch, in dem Experiment sozusagen dann diesen abgespaltenen Seelenanteil irgendwie zu beschreiben, weil die wussten, dieser abgespaltene Seelenanteil, der rutscht dann ins Unterbewusstsein, wird dort begraben und dem wollten die noch was mitgeben, wie so eine Art neurolinguistische Programmierung oder wie auch immer, die dann ganz tief im Unterbewusstsein sitzt. So, und um Menschen an diesen Zustand zu bringen, da hat man dann geguckt, okay, welche Menschen eignen sich besonders gut, ja, junge Dinger, naive junge Dinger eignen sich besonders gut. Und dann ist dieser ganze Ablauf, diese 200-300 Missbrauchsfälle, die sind ja alle nach demselben Muster abgelaufen. Alle erzählen dasselbe. Das Ganze wurde dokumentiert, protokollarisch dokumentiert, analytisch ausgewertet. Da gibt es Aufzeichnungen, dann über völligen Quatsch. Ja, wie lange es jetzt gedauert hat, bis Mädel ja oder nein oder so, wie die reagiert haben und so weiter. Also da fand meiner Meinung nach Bewusstseinsforschung statt, die natürlich erstmal auf den ersten Blick wie sexueller Missbrauch aussieht. Ja, völlig klar. kann man auch nicht anders interpretieren, wenn man nicht weiß, dass das Ganze auch wie eine Versuchsanordnung nach gleichen Laborbedingungen sozusagen immer und immer und immer wieder stattgefunden hat. Mit 200-300 Versuchskaninchen, die dann protokolliert wurden. Darüber fand viel Kommunikation statt. Ja, über diese, ja, wie soll ich sagen, über die Erkenntnisse, die daraus gewonnen wurden. Das Brooklyn Project kam ja erst später. Was ich jetzt sage, das fand ja schon so in den 90er und Nullerjahren statt. Und man hat das aber später in dem Brooklyn Project oft referenziert. Ganz oft hieß es, Epstein hätte ja 200 Mädchen getestet. Ja, diese Floskel kam in verschiedenster Kommunikation mit den verschiedensten Teilnehmern des Brooklyn Projects immer wieder hervor. Was das konkret bedeutet, habe ich in keiner Mail gefunden, aber das ist meine Interpretation, was es bedeuten könnte.
Das heißt also, du sagst, da hat eine Versuchsanordnung stattgefunden, eine psychologische Versuchsanordnung. Insofern sind die Mädchen gleich doppelt missbraucht worden. Einerseits war das sexuell konnotierter, also ganz eindeutig sexueller Missbrauch. Und das andere war halt, sie waren Probanden in einem Versuch, von dem sie nichts wussten und daher auch keine qualifizierte Zustimmung dazu geben konnten. Also das ist also gleich im doppelten Sinne eigentlich strafbar. Ne? So, und nicht nur eigentlich, sondern auch garantiert strafbar. Strafbar, wenn man das denn verfolgt hätte.
Ja.
Jetzt wundert mich erstmal, wenn das so einen Hintergrund hatte, dann wundere ich mich darüber, warum das nicht in den Gerichtsverhandlungen oder zumindest in den Berichten über die Gerichtsverhandlungen publik wurde.
Ja, das mag auf den ersten Moment verwundern, wenn du länger drüber nachdenkst, vielleicht auch wieder nicht, weil es natürlich so viele Menschen gab, die ein großes Interesse daran hatten, dass von mir aus Epstein da dieser ganze Schmutz und super, wenn das ablenkt, umso besser, aber bloß nicht irgendwie auf dieser wissenschaftlichen Komponente irgendwie rumreiten, weil dann doch eben sehr, sehr viele Namen aufploppen, die bis jetzt relativ unbehelligt geblieben sind.
Aha. Ja, also ich meine, das, was du jetzt erzählst, ist ja, das hat ja schon einen sehr starken Charakter von einem Mengele, ja, also das hört sich alles nach irgendwelchen Experimenten an Opfern, die da nichts gegen machen konnten, die überhaupt nicht wussten, dass sie Missbrauchsopfer sind in so einem wissenschaftlichen Experiment. Und es passt noch auf eine zweite Art und Weise, weil wir reden ja in beiden Fällen über Eugenik, also das, was jetzt heute nur modernen Transhumanismus heißt. Das heißt also, das geht in die gleiche Richtung, also die Denke dahinter ist, der Mensch ist nicht perfekt, die Schöpfung ist nicht perfekt, die Evolution ist nicht perfekt, wir müssen ihr auf die Sprünge helfen und wir müssen jetzt damals bei den Nazis züchten. Heute ist das dann halt mit allen möglichen technischen Methoden, also zum Beispiel Gentechnik und so weiter, der Evolution da irgendwie auf die Beine helfen. Okay, gehen wir mal weiter in das Projekt rein. Das heißt also, diese Wissenschaftler arbeiten jetzt alle, teilweise wissen sie voneinander, teilweise wissen sie nicht voneinander, arbeiten alle an diesem Projekt, quasi das unendliche Leben möglich zu machen. Wie hat man sich denn das mit dem Verstand vorgestellt? Das heißt also, ich kann mir dann den Verstand runterladen auf einen USB-Stick und dann auf einen Avatar da draufladen, dann lebe ich dann da weiter oder wie haben Sie sich das gedacht?
Also zunächst einmal zu der Frage 1. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass jeder, der irgendwie Teil dieses Projektes war, sich darüber bewusst war, dass er das war oder worum es da überhaupt ging. Need to know gab es beim Manhattan Project auch. Da waren zwar unterm Strich 120.000 Leute beteiligt, aber nur eine Handvoll wusste, worum es im Endeffekt wirklich, wirklich ging.
Jetzt und das sag noch schnell, worum ging es denn da überhaupt? Also falls die Zuschauer etwas jüngeren Datums sind und das noch gar nicht wissen, worum es da ging.
Manhattan Project.
Ja.
Ja, da ging es darum, dass man eben Anfang der 40er Jahre mit Oppenheimer und anderen Physikern die Idee hatte, eine Superbombe zu bauen, um diesen Weltkrieg zu beenden.
Also eine Atombombe.
Das war dann die Atombombe. Ja. Und das war ja ein Projekt, das hat ja viele, viele, viele Monate stattgefunden mit insgesamt 120.000 Mitarbeitern, die ja auch dann noch 30 Jahre alle dicht gehalten haben. Also das kam ja erst in den 70ern dann raus, dass es dieses Projekt überhaupt gab. zur Erforschung der Atombombe. Ne? Aber damals natürlich staatlich und durch eine Motivation. Auch darüber, da haben sich Ben Gürzel und Epstein ganz viel drüber unterhalten, was jetzt der Unterschied zwischen Brooklyn Project und Manhattan Project ist. Und Ben Gürzel schreibt dann halt, dass es beim Manhattan Projekt natürlich eine politische Motivation gab. Es gab, man hat einen Weltkrieg gehabt, den wollte man unbedingt gewinnen und man hatte ein Ziel, ein klares Ziel vor Augen, was man erreichen wollte in möglichst kurzer Zeit. Und es gab dann eben auch das Geld, es war staatlich finanziert und das alles war ja beim Brooklyn Project nicht der Fall. Beim Brooklyn Project ist es ja eher so eine private Herzensangelegenheit von Ben Gürzel gewesen, der absolut davon überzeugt war, dass es sowas wie künstliche Intelligenz geben kann. Man müsse sie eben nur entwickeln. Und 2008 hat niemand an ihn geglaubt, außer Epstein. Und selbst Epstein war skeptisch, weil es gibt eine E-Mail, da schreibt der Ben Gürzel, weißt du, ich habe hier einen Haufen Leute, die sagen, du bist nur ein Spinner und warum bist du so überzeugt von dir? Und letztlich hat Ben Gürzel ihn davon überzeugt hat die Finanzierung von Epstein bekommen und hat, wie gesagt, dann noch Joscha Bach mit in dieses Feld reingebracht, den Epstein gar nicht kannte.
Also du sagtest need to know. Wer hat denn die ganzen Strippen in der Hand gehalten? War das jetzt Epstein oder gab es da noch andere Figuren, die über das Gesamtprojekt Bescheid wussten?
Ja, also dieser innere Zirkel sozusagen, die über alles Bescheid wussten. Darüber kann ich natürlich nur spekulieren. Aber so wie ich das bis jetzt rekonstruiert habe, sind das tatsächlich nicht viele. Es scheinen die großen Geldgeber gelockt worden sein mit dem Versprechen der Unsterblichkeit. Um vielleicht erstmal vorab das zu stellen, wie er diese ganzen Leute bekommen hat. Ja, wir hatten ja vorhin gerade gesagt, ich glaube nicht an diese Kinder auf dem Silbertablett zur Missbrauchtheorie. Und man stellt sich ja trotzdem die Frage, was hat Epstein dieser Elite geboten? Warum konnten sie ihm nicht widerstehen? Und das war meiner klaren Überzeugung mittlerweile nach das Versprechen der Unsterblichkeit. Und ganz konkret, Jahreszahlen behaftet, bis 2045 sollten die Leute durchhalten. Ab da wäre es laut Epstein und Dmitri Itzkoff möglich, sie dann noch weitere 200-300 Jahre lebendig zu halten. Das ist im Übrigen etwas, worüber ja auch Putin und Xi vor kurzem in China gesprochen haben, weil da gab es ja aus Versehen ein offenes Mikro. Ja, und da hat der Xi zu Putin gesagt, du, die Menschen werden ja demnächst so 200-300 Jahre alt. Was bedeutet denn das für uns ganz konkret? Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir Regierungszeiten nicht vielleicht doch auf Lebenszeit und so weiter. Und Putin antwortet darauf, ja, in Russland wird gerade die Bioprinting-Technologie gefördert, ja, die ja irgendwie da jetzt gerade so 20 Millionen Dollar dazugegeben. Und das war natürlich ein Megaskandal hier. Stand vor kurzem im Spiegel, ja, das wirre transhumanistische Netzwerk Putins und so weiter und so fort. Ja, wenn das aus Amerika kommt, dann verliert man hier kein Sterbenswörtchen darüber. Aber wenn Putin mal mit Xi bei einem offenen Mikro aus Versehen drüber geredet, dann ist das hier plötzlich ein Skandal. Ja, und das irre Transhumanisten-Netzwerk Putins, da kann ich nur laut lachen. Aber ja, in Russland fand diese Forschung auch statt. Und Dmitri Itzkoff ist sozusagen das Epstein-Pendant in Russland gewesen, einer der reichsten russischen Oligarchen gewesen. Und der hat die Initiative 2045 gegründet. Und die sollte eben bis 2045 dieses Problem der Unsterblichkeit gelöst haben in fünfjährigen Stufen. 2015 oder 14 besser gesagt, war zum Beispiel, stand eine Kopftransplantation auf dem Plan innerhalb dieses Projektes. Hat auch damals große Schlagzeilen gemacht. Valery Spirinov hatte sich damals zur Verfügung gestellt, seinen Kopf auf einen anderen Körper transplantieren zu lassen. Er hat dann kurz vorher einen Rückzieher gemacht, war ihm dann doch zu risikobehaftet. Ja. Aber hier hatte Chino Yu, das ist ein Professor von der Polytech in Hongkong, organisiert, dass Epstein eben bei dieser Kopftransplantation beiwohnen kann. Und da bestand viel Austausch zwischen Dmitri Itzkoff und Jeffrey Epstein. Und deswegen glaube ich, dass die beiden auf jeden Fall da zum inneren Zirkel gehörten, also wussten, worum es ihnen ging. Dazu gehörte auch Chino Yu. wie gesagt, von der Polytech in Hongkong. Der war Rekrutierer für Jeffrey Epstein. Er sollte ihm keine jungen Dinger, dafür waren andere Leute zuständig. Er sollte ihm Menschen mit besonderen Fähigkeiten, vielleicht sogar paranormalen Fähigkeiten, aber auf jeden Fall Savants und solche Leute bringen.
Darf ich nochmal dazwischen? Also ich interessiere mich immer noch für die Namen. Also von wem meinst du ganz konkret, dass die im inneren Zirkel waren, dass die also über die Gesamtausmaße dieses Projekt Bescheid wussten?
Okay, also Epstein, Ben Goetzel, Joscha Bach, Chino Yu, Dimitri Itzkov, Deepak Chopra und seine Assistenten, die alle durch den Non-Prosecution Act vor Ermittlungen bewahrt wurden, werden so. Und so
okay.
weiter.
Ist das Projekt mit Jeffrey Epstein gestorben oder läuft das weiter?
Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil dieses Netzwerk ja nach wie vor besteht. Mit Epstein ist natürlich eine sehr wichtige Komponente in diesem Netzwerk ausgeschieden, aber die Menschen aus diesem inneren Zirkel sind nach wie vor sehr aktiv. Joscha Bach hat ein Institut jetzt gegründet, ein philosophisches, freies, privates Institut, womit er auch kein Geld verdient, interessanterweise, weil es eben eher so philosophisch ist, aber er scheint genug zu haben. Andere Menschen aus dem Netzwerk. Ich habe Noam Chomsky vergessen. Noam Chomsky gehörte meiner Meinung nach definitiv auch mit zum inneren Zirkel dieses Netzwerks.
Viele,
ja, das ist ein Name, der überraschen mag.
Also der Name kursiert ja in den neuen Medien, also für sehr fundierte Analysen von Geopolitik und sowas. Jetzt ist die Frage, für mich noch als nächstes, Jeffrey Epstein war ja, dem Vernehmen nach soll er in einer Gefängniszelle umgekommen sein und die Kameras sind ausgefallen, zufälligerweise, und da war wieder keiner da und sowas. Jetzt ist die Frage, ist er wirklich tot? Weil es gab ja dann auch entsprechende Veröffentlichungen, dass da ein Herr gesehen wurde, der also Jeffrey Epstein zum Verwechseln ähnlich sieht. Was denkst du davon?
Da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, um da jetzt irgendwas Spekulatives. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich glaube, dass er tot ist.
Okay.
Aber wissen tue ich es nicht. Ich vermute auch, dass es Klone von ihm gibt. Davon bin ich überzeugt. Aber okay. Die sind natürlich nicht so alt wie er, ja, sondern die sind natürlich zwischen 2011 und 2014 scheinen die zur Welt gekommen zu sein. Wenn es denn so ist, das ist jetzt wirklich sehr spekulativ.
Genau. Es gibt dann zu der Kopftransplantation, die du ja erwähnt hast, gab es da schon Voruntersuchungen? Also dass man zum Beispiel Schimpansenköpfe transplantiert hat oder all solche Geschichten. Hat es da sowas gegeben oder wollte man dann direkt an den Menschen ran? Also erstmal ohne Netz und doppelten Boden.
Das weiß ich nicht, aber was ich durchaus für möglich halte, ist, dass man eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit experimentiert hat. Wie weit diese Experimente gingen, und das kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, wie weit man bereit war zu gehen. Das wird vielleicht am deutlichsten bei der Zorro Ranch. Da gibt es ja nun viele Mainstream-Artikel auch mittlerweile drüber, mit Schlagzeilen wie Epstein wollte eine Babyfarm auf der Zorro Ranch gründen. Man hat zwei Frauenleichen dort gegründet oder gefunden, beziehungsweise vermutet man die dort und so weiter. Und wenn man sich da mal Luftbilder anguckt, das ist ja wirklich eine Luxusvilla mitten in der Wüste. Da ist ja Kilometer weit und breit nur Steppe. Und diese Luxusvilla im Nichts mit einem Hubschrauberlandeplatz. Ja, da fragt man sich auch, also wenn man dort festgehalten würde werden, ja, da lohnt sich Flucht per Fuß definitiv schon mal nicht. Ja, also so ein Anwesen war das. Das muss man wissen. Auf dieser Ranch hat man sich regelmäßig getroffen für Dinner und so weiter. Also zum Beispiel auch Zuckerberg, Reid Hoffman und Peter Thiel waren da regelmäßig zu Gast. Und was aber auch sein kann, ist, dass man dieses große Anwesen benutzt hat, um dort Frauen für ein knappes Jahr unterzubringen, damit diese dann dort Kinder austragen. Ja?
Hört sich so ein bisschen an, wie so ein, also in dem Zusammenhang mit dem, was du bisher erzählt hast, wie so eine Art Lebensborn 2.0. Also geht es ja wieder um die Züchtung eines Übermenschen.
Ja, also dazu ein paar Fakten, weil das alles interessant ist. Es geht nicht um die Züchtung eines Übermenschen, also nicht in erster Linie, sondern hier ging es tatsächlich um verschiedenste Dinge. Es ging erstens mal um Geld verdienen, Kundenwünsche, Designerbabys. Das ist alles, das kannst du offiziell nicht machen. Das ist moralisch, ethisch, justiziabel, alles brauchst du nicht machen. Aber die Nachfrage ist trotzdem da. Und wenn du das machen kannst, sodass es nicht auffällt, dann sind Leute dafür bereit, Milliarden zu bezahlen. Eine Designer-Babyfarm. Technologisch, ist das möglich? Ja. Epstein hat die CRISPR-Forschung finanziert über George Church, einer im Brooklyn Project mit drin, einer der Vater der CRISPR-Forschung. Die CRISPR-Forschung wiederum ist die exakte Genschere. Also mit der CRISPR-Forschung ist es tatsächlich möglich, dass die Gensequenzen, die man sich am Computer sozusagen zusammenstellt, dann auch tatsächlich mechanisch editieren kann. Also so eine ganz exakte Schere für genetischen Code. Das ist die CRISPR-Forschung. Und die hat Epstein zusammen mit der Forschung von Brian Bishop kombiniert. Brian Bishop hat ja komplett finanziert. Brian Bishop hat immer von seiner Garagenbiologie gesprochen, weil der eben so radikal war, dass er keinen Geldgeber gefunden hat. Dann kam Epstein, hat aus dieser Garagenbiologie ein hoch ausgestattetes Biolabor in der Ukraine gemacht, wo Brian Bishop dann an Mäusen geforscht hat.
Offiziell.
Was hat der gemacht? Der hat versucht, mit der CRISPR-Forschung genetischen Code in männlichen Spermien zu modifizieren und mit diesen Spermien dann sozusagen über künstliche Befruchtung in eine Eizelle einzusetzen. Die muss dann von einer Frau ausgetragen werden und fertig ist das Designerbaby aus dem Labor. Also die CRISPR-Forschung kombiniert mit der Forschung von Brian Bishop, der diese CRISPR-Forschung sozusagen am männlichen Samen anwenden konnte, ja, was Epstein komplett finanziert hat, die Forschung, die hätte es möglich gemacht, sozusagen Designerbabys herzustellen, ohne dass das auffällt. Was man braucht, ist eine Frau, die es austrägt,
ja,
auf Kundenwunsch. So, das ist aber nur ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, über diese, genau diese Forschung, auch das Klonen möglich zu machen. Also seinen eigenen genetischen Code sozusagen als Vorlage zu nehmen und diese Kinder austragen zu lassen. Ich bin zwar nicht überzeugt davon, aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Epstein mindestens 3 Klone von sich selber hat herstellen lassen. Es gibt aus diesen Zirkeln Glückwünsche. Einmal von Sarah Ferguson, die ihm 2010 gratuliert zur Geburt seines Sohnes. Und dann gibt es 2013, 14, weiß ich jetzt nicht genau, nochmal aus diesen Kreisen Glückwünsche zur Geburt seiner Zwillinge. Ich kann nicht mehr als das wiedergeben. Soll sich jeder darüber sein eigenes Bild machen. Aber diese Zorro Ranch, wie gesagt, kann wirklich gut dafür verwendet worden zu sein, dort im Prinzip so ein Brutkasten für Babys herzustellen. Dafür brauchte man Frauen. Deswegen hat man viele Frauen gesucht. Ja? Epstein hatte Rekrutierer für seine Frauen. Und diese Frauen hat man natürlich erstmal vorher mental komplett bearbeitend eine Gehirnwäsche unterzogen. Man hat die sozusagen erstmal sexuell missbraucht, traumatisiert, um deren Bewusstsein abzuspeichern, damit man denen dann ins Hirn pflanzen kann, dass sie bereit dazu sind, ihren Körper für mehrere Geburten auf der Zorro Ranch zur Verfügung zu stellen. Natürlich hat man dort ein schönes Leben, ja, man hat dort sicher ein schönes, großes, eigenes Zimmer, einen schönen Hof, ja, das ist ja wie, die Zorro Ranch ist ja wie so ein Gefängnis, ja, so mit einem großen Innenhof und drumherum so das Carré und hinten dran noch ein Hubschrauberlandeplatz. Also das war alles genau so konzipiert, wie ich es gerade beschrieben habe. Ob es denn tatsächlich so genutzt wurde, das ist, wie gesagt, Spekulation. Aber das schreiben ja mittlerweile große Medien. Ja? Nicht so ausführlich, nicht in diesem Zusammenhang, nicht die Motivation dahinter. Da wird dann halt eben nur gesagt, er hat doch Frauen missbraucht, ja, und ab und zu ist dann mal eine schwanger geworden. Ja, so wird das dann interpretiert. Aber für mich sieht das alles aus nach Labor, Kundenwunscherfüllung, geheime Forschung und top organisierte Strukturen. Und diese 3 Assistentinnen, die Epstein beschäftigt hat, die ja alle von der amerikanischen Justiz in Ruhe gelassen werden müssen. Da darf noch nicht mal ermittelt werden gegen die seit 2008, muss man sich mal vorstellen. Ja. Also alles, was in den FBI-Akten über die drinne steht, muss geschwärzt, muss, darf sozusagen nicht raus. Und das sagt ja sehr, sehr viel. Ja, und John Acosta war derjenige, der es möglich gemacht hatte.
Welche drei sind das nochmal, über die jetzt nichts gesagt werden darf?
Ich kann dir die zwei Namen gar nicht sagen. Die wichtigste, die eben für das Brooklyn Project mitverantwortlich war, war Leslie Croft. Dann gibt es noch so eine jüngere, die war eher so zur Mädchenrekrutiererin verantwortlich und dann wohl noch so eine normale Assistentin. Und es fällt ja auch immer wieder der Name Ghislaine Maxwell. Die steckte tatsächlich, was diese Soho Ranch-Geschichten betrifft, auch ganz tief mit drin. Das weiß man über einen Opferbericht einer offensichtlich geistig behinderten Frau, die dort als Brutkasten missbraucht wurde, mindestens zwei Kinder zur Welt gebracht hat und darüber in ihrem Tagebuch geschrieben hatte damals, dass Ghislaine Maxwell ihr die Kinder nach der Geburt höchstwahrscheinlich dort auf der Soho Ranch weggenommen hat. Und das ergibt ja ein vollkommen anderes Bild als das, was bisher da transportiert wurde.
Und also fassen wir das mal zusammen. Ja. Also fassen wir das Bild mal zusammen. Ich habe jetzt von dir verstanden, es gibt eine Ranch zum Erzeugen von Designerbabys. Das Ganze wieder unter dem Stichwort Transhumanismus, also oder Eugenik, Zucht des besseren Menschen. Ja, also was auch immer ich mir da wünsche als Designerbaby. So Leihmutterschaft von Müttern, die gar nicht Leihmütter sein wollen wahrscheinlich. So, dann haben wir das im Brooklyn-Projekt weiterhin noch. Dass die Lebensverlängerung, also eine Lebensverlängerung irgendwie herbeigeführt worden soll. Entweder durch Klone oder technische Avatare, wie auch immer man das nennen mag. Dann haben wir also technische Avatare, also Androiden oder was du auch immer da dann nimmst, ne? Dann haben wir eine Kopftransplantation, die hast du erwähnt, die vorgesehen war, aber nicht stattgefunden hat. So, dann CRISPR-Cas-Forschung hast du ja erwähnt, das heißt also alles das, was nötig ist, was ich brauche, um halt irgendwelche Designerbabys zu erzeugen. Jetzt kommt eine Querverbindung zu Biolaboren in der Ukraine, habe ich ja auch schon was zu gemacht. Ach, warum in der Ukraine? Na, wunderbar, weil da nämlich keiner hinschaut. Das ist also alles schön mit Korruption überzogen, das Land. Ich kann da quasi im rechtsfreien Raum machen, was ich möchte. Jetzt, was haben wir noch gehabt? Wir haben Verhaltensforschung gehabt von den Mädchen, die in Brooklyn da in diesem Haus also doppelt missbraucht wurden, also sexuell missbraucht, gleichzeitig zur Verhaltensforschung missbraucht, ohne dass sie wussten, dass sie in einem Verhaltensforschungsprojekt Probanden waren. Habe ich noch was vergessen? Das heißt, also ich bin
das sind ja wirklich nur so ein paar Schlagworte, da könnte man noch ganz viel dazu dichten. Zum Beispiel hatte man sich für 2019 nach dem Treffen in Davos, wo Peter Thiel nicht teilnehmen wollte, weil the time of globalization is over, hat er ihm geschrieben, ja, dann wollten die einen Abstecher nach Marrakesch machen, um anschließend von Marrakesch auf Little St. James, also auf Epstein Island zu fliegen, um dort mit einem Schamanen und einem Psychonauten Pilzerfahrungen zu sammeln. Also auch wieder Bewusstseinsexperimente. Ich gehe stark davon aus, dass die Pilze nicht selber fressen wollten, sondern dass es da auch wieder Probanden und Versuchskaninchen gab. Und das war dafür vorgesehen. Dazu kam es nicht, weil kurz vorher Epstein verhaftet wurde. Aber das wurde so in den letzten E-Mails geplant. Ja, mit Joscha Bach, Gino Yu, und die Pilze kamen von Ken Jordan. Dem gehört das Alchemist Kitchen in New York. Das ist so ein riesen Headshop so für die High Society. Da kriegst du unterm Tisch wahrscheinlich alles Mögliche. Von dem haben sie sich Pilze besorgen lassen und hatten aber, wie gesagt, noch ihren eigenen Psychonauten, der seine eigenen Pilze gezüchtet hatte, noch im Gepäck. Und noch mit einem Schaman sollte es auf die Insel gehen für die nächste Erkenntnissause, kann man so sagen. Und zu sowas wurde dann auch immer wieder Peter Thiel eingeladen und andere Großinvestoren aus dem Silicon Valley. Stephen Hawking war mal mit dabei. Ja, da gibt es auch Fotos. Er hatte offensichtlich viel Spaß dort am Strand. Aber ich weiß nicht, wie viel das dann dort mit sexuellem Missbrauch zu tun hatte.
Ja, wahrscheinlich eher weniger. Also das war Mittel zum Zweck, das haben wir ja schon festgestellt.
Ja, ja.
Die Frage schwebt ja im Raum. Also wenn ein Putin, der russische Präsident, wenn der chinesische Präsident davon weiß, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass in der USA, in der Administration keiner davon weiß. Ganz im Gegenteil. Die arbeiten anscheinend alle an lebensverlängernden Maßnahmen, an Bioprinting. Oder wie habe ich das zu verstehen? Das heißt also, wir werden ja darüber überhaupt nirgendwo informiert.
Nee, klar.
Als Biologe weiß ich natürlich, selbstverständlich existiert die Wahrscheinlichkeit, dass sowas funktioniert. Vor allen Dingen, wenn ich mich lang und intensiv damit beschäftige. CRISPR-Cas ist ja, also wenn man die bisherigen gentechnischen Werkzeuge Revue passieren lässt, also gegen CRISPR-Cas, das würde ich sozusagen als Feinmechaniker-Werkzeug definieren, wohingegen du vorher nur so eine Art Vorschlaghammer hattest und genau. So irgendwelche groben Kneifzangen oder sowas. Ja, also das heißt, und da hast du jetzt auf einmal so ein Uhrenwerkzeug, mit dem du da also wirklich ins Uhrwerk genau eingreifen kannst. Und vorher war das halt nur sehr ungenau möglich. So, und es ist doch interessant, dass jetzt der Frank Höfer von Nuoviso damit um die Ecke kommt und wieder von den neuen Medien und wir in den öffentlich-rechtlichen Medien davon überhaupt nichts erfahren.
Wundert dich das?
Ja, also ich meine, schön doof, dass sie dich haben gehen lassen. Also ich würde so jemanden wie dich natürlich nicht gehen lassen. Nicht ohne, dass du von mir ein Angebot bekommst, was du nicht ablehnen kannst. Also ich meine, das ist ja Gold wert, wenn du so jemanden hast, der so recherchieren kann. Das betrifft ja, wie du schon erwähnt hast, halt auch die anderen Leute. Also wie einen Matthias Brückers oder wen wir auch jetzt immer noch nehmen wollen, Dirk Pohlmann. Also all die guten Leute sind nicht mehr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die tiefe Recherchen machen.
Ich habe ja nie recherchiert für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich saß ja nur am Schnittplatz und musste dann immer den Kauderwelsch der Redakteure umsetzen und mir standen die Haare zu Berge innerlich, was ja eben auch der Grund dafür war, dass ich mich mit Nuoviso dann, als es technisch möglich war, mit YouTube eben selbstständig gemacht habe.
Ich sehe in dem Brooklyn-Projekt, da ist noch viel, viel mehr drin, als wir jetzt gerade nochmal so ganz kurz anreißen konnten. Halt noch bitte mal dein Buch nochmal genau in die Kamera, das sollten ja die Zuschauer wirklich mal gesehen haben. In welchem Verlag veröffentlichst du das?
Im Eigenverlag.
Im Eigenverlag. Das heißt, man kann das auf der Seite von Nuoviso dann beziehen oder wo überall bekomme ich das Buch?
Du kriegst das in jeder Buchhandlung. Ja, du musst es natürlich bestellen, die werden es nicht vorrätig haben. Du kriegst es bei Amazon, beim Kopfverlag und natürlich im nuovisoshop.de. Und bei Apolut mit Sicherheit auch.
Genau. Ein letzter Satz, den du in diesem Zusammenhang vielleicht den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest.
Naja. Oh, gestattest du mir auch drei?
Ja, natürlich.
Ein letzter Gedanke. Ja, weil du das gerade angesprochen hast, mich wundert das natürlich auch sehr, dass das bisher noch niemand aufgegriffen hat. Auch nicht im englisch-spanischen sprachigen Raum. Nirgendwo ist der Begriff des Brooklyn Projects bisher gefallen. Es gab ein bisschen Berichterstattung, dass es da wohl auch hier und da um transhumanistische Überlegungen gab. Da wird mal die ein oder die andere E-Mail zitiert. Aber dass es mal wirklich einfach in den Zusammenhang gebracht wird, das habe ich in der Form tatsächlich noch nicht erlebt. Und das verwundert mich total, weil erstens ist das jetzt keine Recherche-Meisterleistung gewesen von mir, sondern ich habe es mir halt einfach nur mal angeguckt. Und erzähle seitdem, was ich da gesehen habe, was ich da gelesen habe. Und ich wundere mich, dass es offensichtlich niemand anderes bis jetzt getan hat, weil jeder, der das liest, sofort zu denselben Schluss kommt. Ja, es gibt so viele E-Mails, die darauf hindeuten. Und wenn man dann eben mehrere solcher E-Mails einfach mal miteinander kombiniert, ergibt sich ein plastisches Bilde, es ergibt sich eine Geschichte. Und diese Geschichte hat bis jetzt einfach noch niemand erzählt. Es werden E-Mails immer aus dem Kontext gerissen. Da könnte ich jetzt ganz viele Beispiele dafür nennen, für die Epstein-Berichterstattung, wo einfach, weil nur so ein Teilausschnitt aus einer E-Mail zum Beispiel gezeigt wird, nur ein einzelner Satz, und dieser Satz dann komplett falsch interpretiert wird, obwohl der Kontext dieser E-Mail es richtig wiedergeben würde. Aber die Mühe macht sich offensichtlich niemand. Im Mainstream bin ich nicht überrascht, ja, aber auch in den freien Medien hat man das Gefühl, da will jeder versuchen, diesen tierisch großen Wust an Daten mit KI beikommen zu wollen. Und das habe ich natürlich auch versucht. Ich habe natürlich auch versucht, KI, kannst du mir hier helfen bei dem Brooklyn Project, das zu recherchieren? Wie hängt das zusammen? Wer, wie, wo, was, wann? Und da war KI absolut gar keine Hilfe, weil KI nur das referenzieren kann, was bereits bekannt ist. Was Neues zu finden, das schafft die KI nicht. Und ich glaube, hier haben wir schon das erste große Problem. Bei diesen Epstein-Files hat sich fast jeder auf KI verlassen und deswegen ist darauf noch keiner gekommen, weil niemand mehr analog ohne Hilfe von KI einfach mal angefangen hat, in diesen E-Mails zu lesen und mal selber zu denken. Ja, das hat viel Zeit in Anspruch genommen, wobei es dann doch recht schnell ging im Endeffekt. Wenn man einmal dieses Stichwort hat, Brooklyn Project, dann braucht man sich einfach nur alle E-Mails durchzulesen, wo es um dieses Stichwort geht. Und das sind nicht wenige. Ja, tatsächlich wurde darüber viel gesprochen. Aber wenn man, dann ergibt sich sofort ein grobes Schema. Man hat ein Dutzend Namen, die man tiefer recherchieren muss und dann deren Korrespondenz mit Epstein natürlich lesen muss. Und dann ergibt sich da ganz schnell diese Geschichte, die ich eben in dem Buch jetzt hier erzähle. Und das ist eigentlich das Erstaunlichste daran, ja, dass ich derjenige bin, der das publiziert. Das ist das Faszinierendste daran. Das ist absurd.
Ja, aber das ist doch, ich meine, das ist einfach jetzt die Belohnung für den Fleiß. Sag mal, wie sieht denn das aus? Durch wie viele E-Mails hast du dich durchgewühlt? Wie viele E-Mails sind ungefähr von dir als dem Brooklyn Project zugehörig identifiziert worden?
Also durch wie viele E-Mails ich mich gewühlt habe, das weiß ich nicht. Das wären etliche hundert gewesen sein. Davon natürlich am Ende eine Auswahl zu treffen, mit denen man diese Geschichte erzählen kann. Also welche E-Mails sind besonders aussagekräftig? Zu welchen E-Mails kannst du sehr viel drumherum sozusagen erzählen, Hintergründe liefern? So, da es auch so viele Menschen in dem Netzwerk sind, habe ich mich tatsächlich darauf beschränkt, zwischen jeder Kommunikation zwischen Epstein und Person X sozusagen ein, maximal zwei E-Mails zu erwähnen, um dann sozusagen die Figur einzuführen und alles Weitere dazu zu erzählen. Es gibt Ausnahmen, die Ausnahmen sind Ben Gürzel und Joscha Bach, weil das für mich absolut wesentliche Protagonisten innerhalb dieses Netzwerkes sind. Ja.
Hunderte. Also das, so wie du es gerade erzählt hast, ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch noch E-Mails gar nicht als wichtig identifiziert hast, die immerhin noch dazugehören.
Absolut.
Weil zum Beispiel bestimmte Stichwörter nicht auftauchten, nach denen du gesucht hast.
Ja.
Das heißt also, da können wir eigentlich noch einen Nachschlag erwarten. Das wäre jetzt mal an die Community eine Aufforderung, neue Medien. Ne? Also jetzt habt ihr hier eine Spur mit dem Wegweiser, da geht's lang. Und dann mal viel Spaß beim Suchen. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Abschließende Frage, gibt es das Buch auch als Hörbuch oder als E-Book?
Noch nicht.
Okay.
Ist aber durchaus angedacht.
Da ich immer sehr lange Autofahrten habe, hätte ich ja doch ein Interesse an dem Hörbuch. Ja, oder zumindest an dem E-Book, was ich mir dann in einem KI-Vorleser dann vorlesen lassen kann zum Beispiel.
Ich hab auch drüber nachgedacht, wofür eignet sich das? Und ich denke tatsächlich, das ist jetzt ein Witz, ja, aber vielleicht ist es auch doch kein Witz. Mal schauen, ja. Aber es würde sich als Musical super gut eignen. Och. Das klingt jetzt absurd, aber
Wow. Das erinnert mich ein bisschen.
Gerade weil es so absolut absurd ist.
Ja, das erinnert mich.
Beziehungsweise als Musical. Doch, ich glaube, das würde funktionieren.
Aber ich möchte jetzt nicht, dass du da in die gleiche Kerbe schlägst wie die Typen da von Korrektiv, die dann auch noch ein Theaterstück draus gemacht haben aus ihrer angeblichen Wannsee-Konferenz 2.0. Das ist ja unglaublich.
Na, die Idee geht in dieselbe Richtung, aber man kann das ja auch richtig machen. Ja, das ist so wie wenn die AfD eine Pressekonferenz von Weidel hochlädt, dann hat das 300.000 Klicks und 5 Millionen Daumen nach oben. Wenn die CDU eine Rede von Friedrich Merz hochlädt, dann hat das 29 Live-Zuschauer, einen Daumen nach unten, nach oben und zwei nach unten. Ja. Das ist so geschehen mit den Reden von gestern. Ja.
Okay, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Frank. Frank Höfer, vielen herzlichen Dank. Damit wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie das noch nie gehört haben, davon gehe ich aus, dass Sie das noch nie gehört haben, dann sollten Sie dringend Ihrem Nachbarn davon erzählen. Sagen Sie es ihm über den Gartenzaun.
Sagen Sie ihm, es gibt solche Sender wie zum Beispiel Nuo Viso oder Apolut. Wo finden Sie uns denn? Auf apolut.net. Auf YouTube zwar auch, aber wir haben nur einen klitzekleinen Kanal von ehemals ganz vielen 100.000 Abonnenten. Da ist ja YouTube eingeschritten und hat einfach mal den Kanal dicht gemacht. Warum? Ja, weil das die Leute nicht sehen sollen. Ja, also unter wirklich fadenscheinigen Begründungen. Deswegen abonnieren Sie diesen Kanal auf YouTube. Und wo finden Sie den Kanal? Schauen Sie am besten auf apolut.net nach. Dort finden Sie alle Informationen, auch unsere Spendeninformationen. Wenn Sie den ein oder anderen Euro übrig haben, bitte, bitte geben Sie den Obolus mal an uns. Wir können das dringend brauchen. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.